Ja, nach meiner Uhr ist es jetzt 3:15. Ich bin natürlich nicht sicher, ob das exakt stimmt, aber wir nehmen es heute mal an. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu Beginn dieses Semesters. Für die, die schon öfter bei mir waren in einer Montagvorlesung, eine etwas ungewohnte Zeit und ein etwas ungewohnter Ort. Ich lese sonst immer im Hörsaal 2 mit drüben. Immer um eine Viertelstunde später, beziehungsweise dann einigen wir uns auf 20 Minuten später, um 5:55 Uhr begonnen. Es war aber ein Problem mit dem Hörsaal. Ich konnte den Hörsaal 2 nicht bekommen für dieses Semester. Und daher habe ich nach langem Suchen diesen Hörsaal bekommen und zu dieser. Gut, wir sollten darauf die Lehre ziehen, dass die Philosophie nicht Ort und Zeit gebunden ist, sondern es kann überall und jederzeit philosophiert werden. Ein paar technische Hinweise zu der Lehrveranstaltung. Sie gilt für das Masterstudium. Auch das ist jetzt für mich wieder eine Änderung, weil ich sonst in den letzten Jahren immer wieder für das Bachelorstudium gelesen habe und nicht fürs Masterstudium. Darum sind auch nicht so viele Leute hier wie sonst und wir hätten vielleicht gar nicht so einen großen Hörsaal gebraucht. Aber jetzt haben wir ihn. Also fürs Masterstudium Modul 2, praktische Philosophie, zählt es. Und dabei steht noch Paragraph 413, das bezieht sich noch auf das alte Diplomstudium. Ja, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob von Ihnen jemand da ist, der es und das auch noch braucht in dem Sinn. Aha, gut. Also 413, das ist Ethik im zweiten Abschnitt. Ja, gut, geht auch noch. Dann sollte ich Sie noch fragen, ob irgendjemand die Lehrveranstaltung fürs Lehramt braucht. Ja? Bitte? Also als freies Wahlfach, also nicht im Rahmen der Vorschriften des Lehramts. Achso, gut, dann ist es problematisch. Sonst müsste ich mich noch erkundigen, wofür das im Rahmen des Lehramts anrechenbar ist und ob überhaupt. Ist nicht nur für Sie und sonst auch niemand. Gut. Gebe ich Ihnen gleich die Prüfungstermine bekannt, die wir ab Ende des Semesters. Es ist vom Kalender her diesmal etwas ungünstig. Ich muss sowohl beim ersten Prüfungstermin als auch beim zweiten Prüfungstermin einen Tag von den Ferien hereinnehmen. Also 31.01. und 1.02. Montag, Dienstag. Am Ende dieses Semesters, das wäre der erste Termin, jeweils 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im neuen Institutsgebäude drüben, Gang C, 3. Stock. Also 31.01., 1.02. Der nächste Termin ist dann am Anfang des Sommersemesters 2011 und da muss ich dann den 28.02. und 1.03. nehmen. Ist auch wieder Montag, Dienstag. Jeweils 10 bis 17 Uhr, Sie können in der Zeit einfach eintrudeln und sich dann selber irgendwie einreihen. Allerdings gibt es eine Voranmeldung über das Univis Online. Das sage ich Ihnen dann auch noch am Ende des Semesters. 14 Tage vorher läuft diese Anmeldung, wobei das Ganze als ein Termin gilt, sodass 24 Stunden vorher bedeutet, am Sonntag, den 30. Jänner um 10 Uhr ist Schluss der Anmeldung. Ja, das gilt auch für den Dienstag. Also bis dorthin können Sie sich die 14 Tage anmelden oder auch wieder abmelden. Ne? Ich sage gleich dazu, wenn Sie sich angemeldet haben und nicht kommen, dann macht das auch nichts. Sie kriegen keine negative Note, es hat keine Auswirkungen auf Sie. Ich mache das nur, um im Vorhinein halbwegs abschätzen zu können, wie viele Leute kommen. Ja? Sie machen es dann mir zuliebe, wenn Sie sich anmelden, damit ich mich etwas besser orientieren kann. Es kommt zur gleichen Zeit dann auch die Einführungsvorlesung in die theoretische Philosophie aus dem Bachelorstudium. Sie müssen also schauen, dass Sie, wenn Sie zu zweit oder zu dritt oder gar zu viert reinkommen, dass Sie nicht verschiedene Themen zur Prüfung haben. Ja, also sich nicht mit den anderen mischen, jedenfalls nicht in dieser Weise. Sie können Ihre Unterlagen mitnehmen zur Prüfung und auch drin herumstöbern. Ja, das ist bei mir so üblich, weil es ja prinzipiell um den Gedankengang geht. Den werden Sie dann wohl selber rekapitulieren müssen und ich frage dann auch oft sehr lästig nach, wenn mir was nicht ganz geheuer erscheint. Das sind also die ersten zwei allgemeinen Termine und Sie können dann in der Folge im nächsten Semester jeweils in die Montagssprechstunde um 11 Uhr kommen. Ohne weitere Anmeldung. Ja. Einfach um 11 Uhr da sein und ich schaue dann, wie die Nachfrage nach Prüfungen ist. Es kann natürlich sein, dass Sie trotzdem warten müssen, wenn andere Gruppen vorher drankommen oder irgendjemand anderer. Aber prinzipiell bitte um 11 Uhr da sein, damit ich den Überblick habe, welche Prüfungen überhaupt anstehen. Ansonsten noch zusätzlich können Sie sich individuell mit mir einen Termin ausmachen, ja, wenn Ihnen das alles nicht günstig liegt. Ja, für die Lehrveranstaltung gibt es leider keine fixen schriftlichen Unterlagen. Ich stelle sie mir jeweils immer für die Semester zusammen und komme nicht dazu, das dann irgendwie schriftlich auszuarbeiten und festzulegen, rechtzeitig, vielleicht irgendwann später. Das Skriptenforum bringt auch immer wieder Skripten heraus, die aber an mir vorbeigehen, die ich nie gesehen habe, die ich auch nicht verbessert habe. Daher sind sie auch nicht besonders verlässlich. Also die sind mit Vorsicht zu genießen, die Skripten im Skriptenforum. Besser vielleicht, wenn Sie selber hier Tonaufnahmen machen. Ein Kollege hat es schon kapiert und Sie können es natürlich auch hier ablegen, Ihre Geräte, und das Ganze dann auf Ton nachvollziehen. Es könnte dann auch, vielleicht ist das für Sie interessant, in die Audiothek weitergeleitet werden, ja? Wenn die Qualität halbwegs verkraftbar ist. Gut, ich mache dann auch jede Stunde eine Wiederholung von der vorigen Stunde. Ne? Das ist zum Einstieg dann immer ganz günstig. Ja, jetzt wollte ich Sie natürlich zwischendurch noch fragen, ob Sie Fragen haben dazu, zu den Prüfungen oder zu der Art der Vorlesung. Gut, ich muss mich vorweg schon einmal entschuldigen, dass ich diesmal keine zusätzliche Information ins Vorlesungsbezeichnis gegeben habe. Ich bin einfach nicht zu Rande gekommen und mein Programm ist noch etwas ungefähr. Und ich sage Ihnen aber trotzdem jetzt im Vorhinein einiges, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Ja? Lehnen Sie mich aber nicht ganz exakt fest, es kann sein, dass sich im Laufe des Semesters noch ein bisschen was ändert. Also, einleitend möchte ich auf die Philosophie selbst eingehen. Auf die Aufgabe der Philosophie. Ja? Das wird ein kurzer Teil, eine kurze Hinführung sein. Von dort aus, von dieser Aufgabe aus, können wir uns dann der philosophischen Tradition zuwenden, Blick zurück, nicht? Und überlegen, wie weit die Philosophie mit ihrer Aufgabe bisher gekommen ist. Nicht, dass ich da vollständig jetzt alles durchmustern möchte, aber einige Highlights, die mir besonders wichtig erscheinen. Ich möchte mich dabei zuerst den idealistischen Systemen zuwenden, und zwar Platon und deutscher Idealismus vor allem, so in einer kurzen Darstellung, was mir der Kern erscheint. Und dieser Kern ist ja der, dass in der idealistischen Philosophie das Denken und der Geist als absoluter Grund angesetzt werden. Für alles, was es überhaupt gibt. Nicht? Der Geist selbst ist das Fundament. Und das werden wir kritisch betrachten müssen und es wird sich auch herausstellen, dass das so nicht haltbar ist. Und eines der wesentlichen ungelösten Probleme des Idealismus ist, dass das Denken in seiner Allgemeinheit prinzipiell etwas anderes bräuchte, um überhaupt einen Inhalt zu haben. Ja? Also die Problematik wie das Denken zu einem anderen kommt. Und auch wie es überhaupt dieses andere irgendwie integrieren kann. Und in Bezug auf dieses andere des Denkens und seiner Allgemeinheit wird die Thematik natürlich auch das Individuum betreffen. Die Individualität in ihrer Einmaligkeit, die ja vom Begriff her in einem Gegensatz zur Allgemeinheit des Denkens steht. Also es wird sich zeigen, dass der Idealismus mit dem Begriff des Individuums nicht zurande kommt. Dass hier eine Grenze ist, beziehungsweise so wie der Idealismus versucht, das Individuum einzuholen, so kann es nicht wirklich verstanden werden. Wir werden dann ein paar Alternativangebote durchmustern. Ich denke da vor allem an Aristoteles, an Kant und an Feuerbach-Marx. Ja, war so große Stationen im Rahmen der Philosophiegeschichte, die eben zum Idealismus ein Gegenmodell aufbauen wollen oder die diesen Punkt des Idealismus, dass er nämlich alles auf den Geist und der Allgemeinheit des Denkens fundieren will, die diesen Punkt kritisch betrachten und noch etwas anderes hinzubringen wollen. Aber wir werden dann sehen, dass auch bei diesen Alternativen keine eigentliche Lösung zu finden ist. Ich will sehr herausstellen, dass im Grunde genommen trotzdem der Schritt übers Denken hinaus nicht wirklich glückt. Also Aristoteles, Kant, Feuerbach, Marx. Warum ich die beiden so in einem nenne, das werden Sie dann noch sehen. Also in dem Punkt sind sie ziemlich verwandt miteinander, Feuerbach und Marx, bei allem Unterschied, den es sonst gibt. Wenn wir das Denken nun in der Kritik am Idealismus in bestimmter Weise zurechtrücken, dann wird sich auch zeigen, dass es so eingegrenzt oder zurechtgestutzt unfähig ist, menschliche Praxis, menschliches Handeln zu begründen und hervorzubringen. Und von dort aus wird sich dann die Frage stellen, was denn sonst hinter dem Handeln steht, hinter der wirklichen Praxis steht. Und wir werden von hier aus zum Begriff des Willens weitergehen. Es ist also das Gemeinsame von Wille und Individualität, dass sie beide über das Denken hinausweisen. Dass sie das Denken und seine Allgemeinheit zu übersteigen scheinen. Und daher kann es sein, dass beide auch irgendwie notwendig zusammengehören. Individualität und Wille. In dieser Hinsicht werden wir uns dann noch ein paar Denker anschauen, nämlich Kierkegaard, Max Stirner und Friedrich Nietzsche, die alle eine starke Betonung sowohl des Individuums als auch des Willens aufweisen. Und wir werden beobachten müssen, ob nun diese Gruppe von Denkern die Problematik des Idealismus, dass er Wille und Individualität nicht adäquat fassen kann, ob diese Problematik auflösen können. Aber es wird sich auch hier zeigen, dass wir damit, mit diesen Ansätzen, so wie sie durchgeführt werden, über das Denken nicht hinauskommen. Das Denken ist wirklich raffiniert. Und wenn man glaubt, man ist schon draußen, kommt es doch wieder irgendwo herein und holt das Ganze in sich herein. Als letzten Versuch, über das Denken hinauszukommen, könnte ich dann noch kurz auf Heidegger blenden, ob der mit seinem Seinsbegriff dann weitergehen kann. Ja? Also das ist so ungefähr mein Programm. Und wie Sie schon absehen können, wird wahrscheinlich aporetisch enden. Ja? Also es gibt auf diesen genannten Stationen eigentlich nichts, was uns zufriedenstellen könnte, in Bezug auf die genannte Schwierigkeit. Ich möchte die Vorlesung aber dann im nächsten Semester fortsetzen. Also im Sommersemester unter dem Titel Das Begründungsproblem als Frage nach der Natur an sich. Ja. Und da möchte ich dann versuchen, von mir her Lösungsvorschläge darzustellen. Ja. Also die Vorlesung ist angelegt eigentlich über das ganze Studienjahr. Aber Sie müssen natürlich nicht beides machen. Sie können eins von beiden alleine aufmachen. Also auch die Leute, die dann im Sommersemester erst einsteigen, die können das für sich alleine aufmachen. Gut, haben Sie ungefähr einen Überblick über das Programm? Wie gesagt, kleine Unschärfen, es kann sich ein bisschen was ändern daran. Ja. Und ich bin mir selber noch nicht ganz klar, wie viel ich jeweils auf die genannten Denker eingehen muss, wie ausführlich ich sie darstellen soll. Ja. Gut, dann wenden wir uns einmal dem ersten Programmpunkt zu. Es geht um die Philosophie selbst. Es ist Ihnen vermutlich schon oft passiert oder hin und wieder passiert, dass Leute, die außerhalb der Philosophie stehen und die Philosophie nur so vom Hörensagen kennen, fragen, was ist denn Philosophie? Nicht? Man wendet sich da gern an Studierende der Philosophie oder auch an Lehrende der Philosophie und möchte dabei üblicherweise vor allem wissen, welchen Themenbereich deckt denn die Philosophie ab? Ja? Welcher Gegenstand ist denn der Gegenstand der Philosophie, damit sich die Leute eben dann irgendetwas darunter vorstellen können und die Philosophie in irgendeine Rubrik einteilen können? Das ist eigentlich eine sehr schlichte Frage, nicht? Und Philosophen und Philosophinnen tun sich schwer und sollten sich auch schwer tun, eine dementsprechend schlichte Antwort zu geben. Aber Sie kennen ja das Sprichwort, ne? Ein Narr kann mehr Fragen als 10 Weise beantworten können. Nicht? Und das ist eine ganz zentrale Frage, es steht sogar im Raum, ob die Philosophie selber darauf schon eine entsprechende Antwort gefunden hat. Ne? Also, welcher Gegenstand ist der Philosophie speziell? Und das ist gleich einmal sehr problematisch, denn man wird ja wohl kaum sagen können, dass die Philosophie einen bestimmten Gegenstand hat. Ne? Dass er sich auf einen bestimmten Inhalt einschränken soll und kann. Sie kann prinzipiell sich doch mit allem beschäftigen. Also ob das jetzt Hölderlins Hymnen sind oder ob das Fledermäuse sind oder ob das Staat und Gesellschaft ist. Philosophie kann überall mitreden oder nimmt sich zumindest das Recht heraus, überall mitzureden. Die Frage ist natürlich, weiß die Philosophie auch auf allen Gebieten Bescheid? Es müsste denn das Philosophiestudium ein Studium aller Studienrichtungen sein, wenn die Philosophie überall mitreden will. Und das ist natürlich auch nicht möglich, dass wir alles in dieser Weise als Totalität der bestimmten Inhalte in uns umfassen und überall als Experten mitsprechen können. Das ist schon in einzelnen Studienrichtungen oder Wissenschaften so, dass sich die aufteilen in bestimmte Gebiete. Und die Experten haben dann nur mehr einen kleinen Teil von der ganzen Wissenschaft, den sie dann gründlich können, aber bei anderen kennen sie sich schon nicht mehr aus. Also ist illusorisch zu glauben, Philosophie könnte überall fachkundig sein. Lässt sich nicht machen. Darauf könnte der Einwand kommen, also dilettiert die Philosophie in den Bereichen, die sie interessieren. Ja? Das sind lauter Dilettanten, die gehen halt irgendwie da hinein, haben aber im Grunde genommen von der Sache keine Ahnung. Und dem könnten wir wieder entgegenhalten, naja, wir arbeiten uns natürlich ein auf den Gebieten, über die wir dann sprechen. Nicht? Der Gegeneinwand wäre dann, warum studieren wir nicht gleich dieses andere Gebiet? Ja, aber das wäre nicht Philosophie. Also wir sollen zwar auf dem Gebiet mitreden, aber wenn wir uns nur auf dieses Gebiet richten und es in seiner Gänze studieren, dann sind wir aus der Philosophie herausgestiegen. Also könnte man aber auch sagen, also ist Philosophie überhaupt keine Wissenschaft. Denn was immer wir da an besonderen Wissenschaften finden, ist nicht Philosophie und Philosophie ist nicht eine Wissenschaft. Etwas korrigiert möchte ich dann aber eher sagen, Philosophie ist keine Einzelwissenschaft mit einem abgegrenzten Gegenstandsbereich. Ja? Ist jedenfalls keine Einzelwissenschaft.
Daraus wieder könnten sich weitere Probleme ergeben, die Leute, die von außen an die Philosophie herankommen, auch sehr wohl aufdecken könnten. Wenn die Philosophie keinen bestimmten Gegenstand hat, dann kann sie sich doch auch keine verbindliche, nachvollziehbare Erkenntnisweise zusammenstellen. Denn die müsste ja auf ihren Gegenstand abgestimmt sein. Also Philosophie ohne Gegenstand kann auch keine Methode entwickeln. Einen Weg, den andere nachvollziehen können und der überprüfbar zu bestimmten Ergebnissen führt. Wenn kein Gegenstand da ist, dann scheint das nicht möglich zu sein und Philosophie würde sich dann reduzieren auf ein subjektives Assoziieren von beliebigen Inhalten, von willkürlich interessanten Inhalten. Und dieses Assoziieren kann dann mehr oder weniger geistreich und unterhaltsam sein, aber es ist keine systematische Gewinnung von Wissen, sondern eher irgendwie eine künstlerische Tätigkeit. Wird ja auch immer wieder verglichen, Philosophie und Kunst. Also prinzipiell, wenn hier die Frage nach der Methode aufgeworfen wird, um Philosophie noch als Wissenschaft aufrechtzuerhalten, dann können wir natürlich sagen, Philosophie hat sich selbstverständlich auch mit Methode beschäftigt. Sie beschäftigt sich ja mit allem, warum nicht auch mit Methode? Also, mit Methode hat sich Philosophie auseinandergesetzt. Was ist das Resultat dieser Auseinandersetzung? Was ist faktisch das Ergebnis? Welche Methode hat also die Philosophie? Vielleicht können wir von der Methode her indirekt erschließen, was dann ihr Gegenstand ist. Leider, muss man sagen, ist die Antwort eine Fülle von Antworten. Es gibt nicht eine Methode, auf die sich Philosophie geeinigt hätte, so wie in anderen Wissenschaften, wo man ganz bestimmter Weise vorgeht, sondern es gibt eine Vielzahl von Methoden. Zum Beispiel Intuition oder Logik, könnte eine Methode der Philosophie sein, oder auch Hermeneutik, also Verstehenswissenschaft, versucht das Geistige in seinen indirekten Äußerungen zu erschließen, das Geistige, das dahinter steht, den Sinn. Also Hermeneutik wäre eine solche Möglichkeit. Oder eben, es gibt auch die phänomenologische Wesensschau, in der Phänomenologie. Husserl hat eine eigene Methode in der Richtung entwickelt. Dann wäre noch zu nennen natürlich die Dialektik, auch eine prominente Methode, die in der Tradition vielfach aufgetreten ist, Höhepunkt bei Hegel eigentlich, oder auch die Sprachanalyse, Linguistic Turn, Beginn des 20. Jahrhunderts, auch das wäre eine Möglichkeit, sich als philosophische Methode auszuweisen. Aber diese Vielzahl von Antworten ist natürlich eher ein Nachteil als ein Vorteil. Denn dadurch wird ja die Methode selbst relativiert. Ja, bitte. Bitte, noch einmal.
Ich frage mich, ob wir mit Methoden gerade aufzeichnen oder nur das Werkzeug von Methoden, das Organon.
Naja, das Organon ist Methode. Methode ist noch nicht der Inhalt, sondern Methode ist die Vorgangsweise in Bezug auf einen Inhalt. Und zwar eine Vorgangsweise, die nachvollziehbar ist, eine Erkenntnisart, einen Erkenntnisweg. Was meinen Sie sonst?
Methode wäre für mich die ganzen aufgezeichneten Logik, die ich noch direkt und zweitens, das könnte man in Argumentation zusammenfassen.
Ja, ja.
Eigentlich sind für mich nur Werkzeuge.
Aha, Sie wollen also einen Überbegriff über die Methoden, die ich da ausgesprochen habe. Ja, das ist die Frage, ob das dann überhaupt noch etwas sagt. Ne? Sicher, das ist im Grunde genommen dann nur mehr die Anforderung. Ja? Es soll ein argumentativer Weg sein. Ja? Das ist eigentlich dann nur mehr der Begriff der Methode selber, ganz allgemein. Ne? Wenn man aber konkretisieren will, dann zersplittert er sich wieder in verschiedenste Angebote. Ne? Und diese Angebote relativieren sich gegenseitig, weil ja auch zwischen diesen Methoden große Konkurrenz besteht. Also wir landen nicht bei einer etablierten Methode der Philosophie, sondern bei einem Methodenstreit.
bei einer Konkurrenz von verschiedenen methodischen Angeboten. Und damit können wir eigentlich an der Methode für die Philosophie verzweifeln. Das ist keine eindeutige Methode. Alle stellen sich gegenseitig in Frage. Also Philosophie, wie sie faktisch vorliegt, wendet sich ziemlich beliebig mit irgendeiner Vorgangsweise irgendeinem Inhalt zu. Das ist der Zustand, der Ist-Zustand der Philosophie. Und darauf ist man zum Beispiel hier im Institut auch noch sehr stolz. Man macht aus dieser Not eine Tugend und präsentiert den Anfängern im Bachelorstudium eine Ringvorlesung, die sich nennt Methoden und Disziplinen der Philosophie. Nicht? Die Mehrzahl Methoden und Disziplinen, und da soll möglichst viel präsentiert werden von verschiedensten Spielarten, die bei uns hier betrieben werden. Ne? Kann man es auch machen. Ne? Trotzdem bleibt die Frage offen, warum diese Fülle und Verschiedenheit jetzt alles unter Philosophie subsumiert werden soll. Ne? Das ist selbst wieder ein philosophisches Rätsel. Ne? Aber wer soll das lösen, ne? Wenn die Philosophie selber so zerfällt? Die eigentliche Instanz, die dieses Problem zu lösen hätte, wäre die Philosophie, und gerade sie zerfällt in zerstrittene parteiische Vertreter ihrer Zunft. Und also können wir es eigentlich nicht wirklich lösen. Und das nicht nur bei unserem Institut, sondern wenn man es weltweit sieht, ne, so gibt es eben die verschiedensten Angebote. Und es gibt durchaus keine Einheitlichkeit in der Philosophie. Also, es ist fast unmöglich, hier das Gemeinsame zu finden der verschiedenen Methoden im bestehenden Philosophiebetrieb. Und wir werden uns auch nicht weiter damit beschäftigen, sondern wir werden die Frage einfach ausweiten. Nämlich auf den Grund dieser Zerstrittenheit der Philosophie hin. Und dieser Grund war ja der, dass wir gesagt haben, die Philosophie kann sich mit jedem Inhalt beschäftigen. Mit allen Inhalten. Es gibt keinen bestimmten einzelnen Inhalt, den sie nicht heranziehen könnte. Ja? Und daher werden wir uns lieber fragen, was ist denn das Gemeinsame von allen Inhalten? Ja? Vielleicht findet sich auf diesem Weg irgendein Hinweis darauf, wie Philosophie vorgehen könnte oder sollte. Das Gemeinsame von allen Inhalten, ja, rein verbal, aber könnte man sagen, dass alle Inhalte sind. Ja? Das müssen Inhalte sein. Ja? Das heißt aber dann, sie müssen irgendwelche Bestimmungen haben. Sie müssen gekennzeichnet sein, sie müssen ausgewiesen sein, sie müssen unterschieden sein von anderen. Ja? Nicht nur unterschieden, es gibt auch Eigenschaften, Bestimmungen, die mit anderen gemeinsam auftreten, ja? Und die dann unter übergeordneten Bestimmungen zusammengefasst werden können. Sodass wir also allgemeine Begriffe haben, unter die sich Besonderes dann subsumieren lässt, weil gewisse Überschneidungen da sind. Können wir also dann die Inhalte insgesamt in Arten und Gattungen aufgliedern. Je allgemeiner die Bestimmung ist, desto mehr fällt unter sie. Nicht? Also je größer die Extension eines Begriffes ist, je kleiner die Intention der Inhalt ist, je weniger in bestimmter Weise ausgesagt wird, je größer also der Umfang des Begriffes ist, desto mehr fällt unter ihn. Und das Allgemeinste, der Inhalt überhaupt, aller Inhalt, ist dann einfach der Begriff von etwas. Und irgendetwas sein. Und unter das Etwas fällt überhaupt alles Bestimmte. Das ist so allgemein, dass es kein Bestimmtes gibt, das nicht unter etwas fällt. Irgendetwas muss es sein, wird es auch sein. Das Etwas als solches, wenn man es nur für sich selbst nimmt, ist natürlich kein Bestimmtes mehr. Für sich allein sagt es eben keinen bestimmten Inhalt aus, aber wir müssen es ja nicht für sich selbst nehmen, sondern wir können es ja auf die besonderen Bestimmtheiten beziehen. Und dann fallen eben alle Bestimmtheiten unter dieses Etwas, unter die Bestimmtheit überhaupt,
Und mit Hilfe dieses Inbegriffs von Bestimmtheit können wir dann auch allgemeine Aussagen über alles Bestimmte, über jedes einzelne Bestimmte machen. Ja? Also es geht darum, dass wir diesen allgemeinen Begriff jetzt wirklich anwenden und allgemeine Aussagen finden, die für jedes Bestimmte zutreffen. Wir können dazu den Satz des Spinoza heranziehen, Omnis determinatio est negatio. Ja, steht irgendwo in einem Brief von Spinoza, ist aber sehr berühmt geworden, weil das die Sache sehr drastisch abkürzt. Jede Bestimmtheit ist eine Eingeschränktheit. Nicht? Eine Negatio, Determinatio heißt schon begrenzen, nicht nur bestimmen, sondern auch begrenzen. Nicht? Das ist eine Eingeschränktheit, hat also eine negative Seite. Es ist nicht die Allheit. Ne? Es ist nicht alles, sondern es ist von diesem Allen nur eines, im Unterschied zu anderen. Es ist abgegrenzt gegen anderes, es schließt anderes aus und wird selber auch wieder von anderen ausgeschlossen. Also Bestimmtheit in diesem Sinn gibt es nur in Abhebung von anderer Bestimmtheit. Ne? Eben weil es nicht alles ist, sondern eins von vielen muss es sich auch unterscheiden vom anderen, muss es sich abheben vom anderen. Also es ist angewiesen auf das, was es nicht selbst ist. Ja? Jedes Bestimmte braucht ein anderes, das es nicht selbst ist, und diese Negation steckt dann in jeder Bestimmtheit drinnen. Drum Determinatio est Negatio. Also eine Bestimmtheit nur für sich allein, ohne andere Bestimmtheiten und auch ohne Differenzierung in sich selbst, die wäre nichts Bestimmtes mehr. Die wäre überhaupt nichts mehr. Die einzige Bestimmtheit, wenn es nur diese einzige Bestimmtheit gäbe, ist keine Bestimmtheit. Sie könnte sich nicht unterscheiden, nicht differenzieren. Und außerdem wäre sie dann eine bloße Eigenschaft und nicht einmal an einem Gegenstand, der ja nie bloß eine Bestimmung haben kann, sondern immer viele andere Eigenschaften und Bestimmungen noch zusätzlich braucht. Also zum Beispiel, wenn alles grün wäre, dann gibt es keine grünen Gegenstände, weil jeder grüne Gegenstand ist auch eckig und schwer und sonst was, hat verschiedenste andere Eigenschaften. Und es gäbe auch kein grün sehendes Auge, weil es eben nur grün gäbe und kein sehendes Auge. Das Auge selbst wäre grün, der Gegenstand wäre nur grün. Also wenn es nur grün gäbe, dann gäbe es keinen Gegenstand, an dem es ist, und es gäbe kein Auge, das dieses Grün sehen kann. Das heißt, es gäbe auch kein Grün. Die Eigenschaft, bloß für sich allein undifferenziert, löst sich selbst auf. Jeder Gegenstand hat schon mehrere Eigenschaften, die sich in den Gegenstand vereinen und die sich so gegenseitig zur Geltung bringen und aufeinander verweisen in der Einheit dieses Gegenstandes. Und unter diesen Eigenschaften wird üblicherweise, von Alters her schon, bei Demokrit beginnt es schon der Sache nach, unterschieden zwischen den inhaltlich-empirischen, sinnlichen Eigenschaften und den bloß mathematisch-formalen Eigenschaften, die dann John Locke mit zweite und erste Qualitäten bezeichnet hat. Ja? Also die ersten Qualitäten sind die mathematischen, formalen Bestimmungen eines Gegenstandes, die Dauer und Einheit und Figur. Und die zweiten Qualitäten sind das, was wir nur die Sinnesorgane erfassen können, ne? Abhängig von unseren Organen. An jedem Gegenstand müssen aber beide Arten auftreten. Und selbst wenn wir sagen, es gibt rein mathematische Gegenstände, also vielleicht geometrische nur, die keine sinnlichen Eigenschaften haben können und sollen, dann können wir uns selbst diese mathematischen Gegenstände nicht anders vorstellen, als dass wir ihnen irgendwie subjektiv Eigenschaften verleihen. Wir müssen uns auch inhaltlich von der Qualität her, von der Intensität her irgendwie vorstellen. Also es ist immer beides zusammen vorhanden. Die mathematische Bestimmtheit als solche ist ja überhaupt ohne anderes nicht zu denken, weil sie immer eine Abgrenzung ist. Jede mathematische Bestimmung ist eine Grenze gegen anderes, ist eine Grenzziehung. Sowohl in der Arithmetik als auch in der Geometrie. Wenn es keine Grenze wäre, dann bliebe überhaupt nur mehr in der Arithmetik die bloße Einheit über, aber nicht abgegrenzt gegen anderes, sondern nur mehr Einheit. Es wäre also keine mathematische Einheit mehr. Mathematische Einheit muss immer begrenzt sein und anderes außer sich haben. Oder in der Geometrie, ohne die Grenzen, die wir hineinziehen in den Raum, wäre der Raum selbst das Einzige, was es gibt und damit etwas völlig Unbestimmtes. Also in beiden Fällen ohne Grenzziehung nichts Bestimmtes vorhanden. Und so ist es auch bei den Zeitbestimmungen, dass sie Abgrenzungen sind, also Zeitpunkte oder Zeiträume, die gegen andere solche unterschieden werden müssen. Wir können uns auch noch den Begriffen zuwenden, die das Denken ursprünglich aus der Sinnlichkeit gewinnt. Auch die Begriffe sind immer Relationen zu anderen Begriffen und im Unterschied zu anderen Begriffen zu bestimmen. Die Sprache besteht also nie aus einem einzigen Wort. Und sie besteht auch nicht aus einzelnen voneinander unabhängigen Wörtern, sondern sie besteht aus einem Netzwerk von Beziehungen zwischen den einzelnen Worten. Und diese Beziehung erst macht auch den einzelnen Begriff deutlich. Im Rahmen dieser Beziehung wird er selbst dann bestimmt, erhält er seine Bedeutung. Und diese Bedeutung liegt nicht ein für alle Mal fest, sondern die Sprache lebt. Es können immer wieder neue Erfahrungen hereingenommen werden, es können neue Relationen zwischen Begriffen entdeckt werden und so weiter. Und es gibt prinzipiell auch Grenzen von Sprache, auf die sich Sprache aber beziehen kann und die immer wieder anderes bieten. Aber ich möchte da jetzt in diesem Zusammenhang nicht genau darauf eingehen. Jedenfalls, die Sprache lebt und sie ist ein Netzwerk von Relationen, wo eins das andere bestimmt. Also alles Bestimmte, ob das jetzt eine Eigenschaft ist oder ob das ein Gegenstand ist oder ob das ein Begriff ist, alles Bestimmte enthält diese Negatio oder Abgegrenztheit. Die Relation auf anderes, die zugleich ein Unterscheiden ist. Und daher kann eben kein bestimmtes Alles sein. Und das Bestimmte ist dadurch eben immer auch voneinander abhängig. Wenn es nur im Kontext mit anderen überhaupt erfassbar ist, dann braucht es auch das andere. Es ist abhängig von anderen. Wenn wir also mehreres Bestimmtes zusammenfassen zu einer in sich geschlossenen, in sich differenzierten Bestimmtheit, dann ergibt sich sofort wieder ein Außen, dem gegenüber diese Bestimmtheit abgegrenzt ist. Also auch wenn wir vieles zu einer Bestimmtheit machen, es bleibt die Abhängigkeit von anderen bestehen, damit es überhaupt als Bestimmtheit erfasst werden kann. Also zum Beispiel, wenn wir die räumliche Lage, nehmen wir jetzt den Raum heraus, aber von einem bestimmten Gegenstand, der schon mit anderen Eigenschaften qualitativ gekennzeichnet ist, wenn wir also sagen, jetzt die Lage eines Hotels herausnehmen und sagen, es liegt neben dem Sportplatz, dann können wir umgekehrt auch sagen, der Sportplatz liegt neben dem Hotel. Die sind aufeinander bezogen, voneinander abhängig. Und wenn wir jetzt diese Gruppe, Sportplatz, Hotel, vielleicht mit noch ein paar anderen Einrichtungen zusammenfassen zu einer in sich differenzierten Bestimmtheit, können wir sagen, okay, das ist ein Wellnesszentrum oder so ähnliches. Sportzentrum, Wellnesszentrum. Und das selber ist dann auch wieder ein Ganzes, ein Bestimmtes, das in Relation zu anderen steht. Also es wird ein bestimmter Ortsteil sein, der in Relation zu anderen Ortsteilen steht. Die auch natürlich wieder in Relation zu ihm stehen, in gegenseitiger Relation jeweils. Und so können wir natürlich weitergehen. Der Ort selber als neue Bestimmtheit ist auch irgendwo zu lokalisieren, vielleicht neben einem See und der See neben dem Ort, die geben sich auch gegenseitig die Namen. Und der See selber und dieser Ort sind wieder zwischen Bergen irgendwo eingelagert und so weiter. Und das jeweils immer in gegenseitiger Relation. Und so kommen wir über die Länder, die Kontinente bis zur Erde, dann kommen wir in die
in das Milchstraßensystem, in das Sonnensystem, Milchstraßensystem und so weiter. Das ist hier überhaupt kein Ende abzusehen. Und jeweils in Abhängigkeit voneinander. Wir können noch zusätzlich sagen, diese räumliche Abhängigkeit insgesamt als Ganze oder einzelne Teile heraus abstrahiert, steht weiters in Abhängigkeit von dem, was vorher gewesen ist. Steht also in zeitlicher Abhängigkeit. Jede Bestimmtheit ist die Folge von einer Bestimmtheit. Entweder durch Veränderung daraus entstanden oder weil die frühere Bestimmtheit angedauert hat. Aber es gibt immer ein Vorher. Und natürlich dann auch ein Nachher. Das Spätere ist wieder vom Gegenwärtigen abhängig. Also alles, was sich in Raum und Zeit in bestimmter Weise vorfinden lässt, ist voneinander abhängig. Und es gibt hier keine strikte Grenze. Das weist jede Grenze wieder über sich hinaus auf ein anderes Bestimmtes. Ich gehe jetzt noch einmal auf die Bestimmungen als solche ein, wie sie denn überhaupt wirklich sein können. Wir haben jetzt eher von Eigenschaften gesprochen. Aber damit Eigenschaften wirklich sind, müssen sie Eigenschaften eines wirklichen Gegenstandes sein. Oder sie müssen zumindest Vorstellungen im Denken oder im Wissen einer wirklichen Person sein. Sie können nicht für sich selbst existieren. Und die Abhängigkeit zwischen den Eigenschaften, die wir vorher betont haben, dass sie aneinander bestimmt sind, voneinander unterschieden und aufeinander bezogen zugleich, diese Abhängigkeit ist eine andere als die Abhängigkeit der Eigenschaften von dem Gegenstand, an dem sie sind. Die Eigenschaften zueinander sind, können wir sagen, Erkenntnisgründe, wir kennen sie aneinander. Aber der Gegenstand ist für die Eigenschaften der Seinsgrund. Ohne den Gegenstand sind sie nicht. Sie müssen an dem Gegenstand sein und der Gegenstand muss wirklich sein. Also er ist der Seinsgrund dieser Eigenschaft. Natürlich muss dieser Träger der Eigenschaften, dieser Grund dafür, dass sie überhaupt vorhanden sind, auch wieder erkennbar sein an den Eigenschaften. Das ist nicht einfach nur ein Grund außerhalb aller Eigenschaften, sondern es ist selbst ein bestimmter Grund, ein bestimmter Gegenstand, eben durch seine Eigenschaften gekennzeichnet. Sonst wäre er gar nicht erkennbar. Also, diese Eigenschaften sind Erkenntnisgründe nicht nur füreinander, sondern auch für die Gegenstände. Aber die Gegenstände sind sowohl wirklich als auch durch Eigenschaften bestimmt. Während die Eigenschaften eben für sich allein nicht wirklich sind, sondern angewiesen auf etwas anderes. Die Gegenstände, die wirklichen Gegenstände mit ihren Eigenschaften sind aber natürlich jetzt auch eingelassen in die Bestimmtheit und die Abhängigkeit des Bestimmten, wie wir es vorher schon geschildert haben. Also die bestimmten Gegenstände abhängig von anderen Gegenständen, die ebenfalls bestimmt sind. Wir können die Gegenstände jetzt nicht herausnehmen, sondern eben weil sie kenntlich sein müssen an ihren Bestimmungen, daher sind sie auch in dieses ganze Netz der Abhängigkeit hineingenommen. Aber nicht bloß mehr als Erkenntnisbeziehung, sondern nun mit ihrem vollen Dasein. Die bestimmten Gegenstände sind also nicht unabhängiger Seinsgrund ihrer Eigenschaften, sondern sie sind ein Seinsgrund, der von anderen Gegenständen abhängig ist. Die auch sind, die nicht bloße Erkenntnisgründe füreinander sind, sondern die wirklich vorhanden sind und die daher auch einen wirklichen Einfluss auf den anderen Gegenstand ausüben. Also das Faktum, dass ein Gegenstand bestimmte Eigenschaften hat, ist immer auch davon abhängig, dass andere Gegenstände ihn beeinflusst haben. Es ist immer auch die Ursache verschiedenster Wirkungen, die Wirkung verschiedenster Ursachen, die außerhalb dieses bestimmten Gegenstandes liegen. Das heißt, wir sind jetzt über den Gegenstand als solchen, über den Träger der Eigenschaften zu einem Kausalverhältnis gekommen. Das
Es geht nicht nur um Erkenntnisunterschiede, sondern es geht um reale Unterschiede, die vorliegen, und es geht um reale Gegenstände, die einander beeinflussen. Und die Gegenstände sind also voneinander auch in Bezug auf ihr wirkliches Sein abhängig. Sie sind in die Kausalität eingelassen. Und diese Kausalität ist nicht anders möglich, als dass eben eine reale Kraft zwischen den Gegenständen wirksam ist. Es geht also nicht mehr bloß um Erkenntnis, sondern um reales Wirken zwischen den Gegenständen. Ohne solche Kräfte ist kein Kausalverhältnis zwischen Gegenständen möglich. Und hier ist natürlich auch wieder die Abhängigkeit eine gegenseitige. Kein Gegenstand ist nur Ursache oder nur Wirkung, sondern jeder Gegenstand ist selbst mit einer Kraft versehen, weil er ja schon einmal seine Teile oder seine Eigenschaften oder beides zusammen in sich vereinen muss. Das ist ja schon die Bedingung, dass er überhaupt als ein Gegenstand angesehen wird. Auch wenn man prinzipiell teilen kann, dann zerfällt er in mehrere Gegenstände, aber wird trotzdem wieder als Einheit aufgenommen. Also er muss selber eine Kraft haben. Und sofern er ausgesetzt ist der Kraft der anderen Gegenstände, sind diese Gegenstände auch seiner Kraft ausgesetzt. Also wenn ein Gegenstand wirkt auf einen anderen, dann wirkt der andere auch auf den einen zurück. Es gibt nicht die bloße Ursache und die bloße Wirkung, sondern es gibt in jeder Kausalität immer auch eine Wechselwirkung. Und wenn jetzt ein Gegenstand den anderen verändert, dann geht das nur so weit, wie der zweite Gegenstand das ihm von seiner Kraft her erlaubt. Er wird so sehr verändert, wie seine eigene Kraft eben das zulässt. Aber immer wird er auch, jetzt von der Ungleichheit der Verhältnisse abgesehen, irgendwie zurückwirken auf den anderen Gegenstand. Also zu einem gewissen Grad ist der Gegenstand immer Ursache seiner Eigenschaften und zu einem gewissen Grad ist er Wirkung von anderen Gegenständen. Und zu einem gewissen Grad wirkt er immer auch auf andere Gegenstände zurück. Das heißt prinzipiell, wir haben hier eine Wechselwirkung der Gegenstände zueinander. Alle Gegenstände, sofern sie überhaupt in Raum und Zeit wirklich sind, beziehen sich wechselseitig aufeinander mit realen Kräften. Und so schränken sie sich auch gegenseitig ein. Und sind einander reale Negationen. Nicht bloß sprachliche, begriffliche, erkenntnistheoretische Negationen, sondern reale Negationen, dass eins das andere eben zurechtrückt, einschränkt, bestimmt, verändert. Und auch hier haben wir es wieder mit einer gegenseitigen Abhängigkeit zu tun. Ein Gegenstand ist abhängig von anderen Gegenständen und eine Gruppe von Gegenständen, wenn wir sie zusammenfassen, hat wieder ein Außen und ist wieder von anderen Gegenständen und anderen Gruppen von Gegenständen abhängig. Und wie groß wir diese Einheiten auch auffassen, denn es muss immer ein Außen geben. Es kann gar nicht so groß sein, dass nicht ein Außen mitschwingt, wenn wir sagen, das ist eine Bestimmtheit. Und wenn sich die Physik ein begrenztes Weltall konstruiert, zeitlich und räumlich begrenzt, dann müssen wir sagen, auch das muss ein Außen haben. Es muss etwas draußen sein. Sowohl räumlich gesehen, als auch vor dem Urknall muss schon irgendetwas gewesen sein, damit er überhaupt entstehen konnte. Und dieses Draußen kann kein bloßes Nichts sein, denn wie soll ein Nichts dann die Grenze setzen? Wie soll ein Nichts das Weltall räumlich zeitlich begrenzen? Also das sind Konstruktionen der Physik zwar, aber die uns keine gedankliche Grenze setzen. Wir können wahrscheinlich physikalische nicht mehr erkennen und kann da nicht weiter forschen. Da gibt es wirklich Mauern, über die man nicht hinwegkommt. Aber gedanklich muss es ein Außen geben. Ja? Und dieses Außen muss auch wirklich sein. Also es kann nicht die Wirklichkeit selber unmittelbar an das Nichts grenzen. Ja? Das Nichts per Definition kann eben keine Grenze hervorbringen, kann nichts einschränken. Also,
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf das, wohin uns diese Überlegung geführt hat, die Frage nach dem Gemeinsamen aller Inhalte, dann können wir sagen, sie hat uns zur Begrenztheit und Abhängigkeit alles Bestimmten voneinander geführt. Ob das jetzt Eigenschaften sind oder Gegenstände oder Begriffe, es ist alles voneinander abhängig, und zwar nicht nur im Rahmen dieser Einzelheiten, nämlich Eigenschaften von Eigenschaften und Gegenstände von Gegenständen, Begriffe von Begriffen, sondern auch wechselseitig über diese drei Arten der Bestimmtheit hinweg. Bei den Gegenständen haben wir schon gesehen, und Eigenschaften, die gehören zusammen, aber natürlich auch die Begriffe, beziehungsweise überhaupt alles, was wir uns vorstellen, bezieht sich auf die Gegenstände, und umgekehrt sind die Gegenstände für uns immer schon begrifflich, vorstellungsmäßig, unserem Erkenntnisvermögen gemäß interpretiert und aufgefasst. Also es ist auch hier eine gegenseitige Abhängigkeit vorhanden zwischen unserer Erkenntnis und den Gegenständen. Also, omnis determinatio est negatio, jede Bestimmtheit ist eingeschränkt, hat ein Ende, und außerhalb dieses Endes oder am Ende ihrer eigenen Bestimmtheit ist irgendeine andere Bestimmtheit vorhanden. Die Bestimmtheiten stoßen aneinander, schließen sich einerseits aus, aber gehen auch ineinander über. Und dieser Prozess des Aneinanderbestimmtseins hat als solcher kein Ende. Es gibt keine letzte Bestimmtheit, es geht immer weiter. Es gibt hier keine Grenze, sondern jedes Bestimmte weist wieder über sich hinaus. Wir können also sagen, das Ende haben hat kein Ende, oder die Endlichkeit des Bestimmten ist selber notwendigerweise unendlich. Die Endlichkeit ist unendlich. Das ist im Grunde genommen ihre Definition, dass die Endlichkeit immer wieder über sich hinaus auf anderes verweist, von dem sie abhängig ist. Und dieses andere ist wieder etwas Endliches. Nimmt kein Ende. Und damit sind wir jetzt auf ein Thema gestoßen, mit dem sich eigentlich auch keine Einzelwissenschaft beschäftigt und mit dem auch keine Einzelwissenschaft zurande kommen kann. Nämlich mit dieser totalen Endlichkeit. Es kann schon sein, dass so ein Begriff von Unendlichkeit in bestimmten Einzelwissenschaften auftaucht, aber dann eben nur aus einer ganz gewissen Perspektive, also mathematisch Unendliches. Oder auch in der Physik kann man natürlich sagen, unendliche Bewegung, unendliche Kraft, man kann einmal konstruieren, was dabei rauskäme, nicht? Aber das sind alles nur Aspekte und nichts im Gesamten gesehen die unendliche Endlichkeit selbst in allen Beziehungen des Bestimmten. Damit kann sich überhaupt nur die Philosophie auseinandersetzen. Die Einzelwissenschaften sind selbst eingeschränkt, gehen mit einer eingeschränkten Methode an eingeschränkte Bereiche heran und versuchen auf diesem Weg ihre Erkenntnis immer mehr zu verbessern, zu vervollständigen, aber sie müssen dabei notwendigerweise immer eingeschränkt bleiben. Wie weit sie auch kommen, wie weit sie ihre Erkenntnis auch vorantreiben, es gibt immer Grenzen der Einzelwissenschaften. Also wir können im Rahmen der Bestimmung, der Bestimmtheit und der Begrenztheit auch die Wissenschaft selber heranziehen und schauen, welche Begrenztheit hat denn jede solche Wissenschaft. Wenn wir mal kurz die Erfahrungswissenschaften streifen in dieser Hinsicht, da kann man sagen, einer ihrer Probleme, Hauptprobleme ist, dass die unendliche Fülle des Wissbaren, das sich in der Erfahrung präsentiert, durch die Wissenschaft ja nicht vollkommen verarbeitet werden kann. Es gibt immer wieder anderes. Und die Erfahrungswissenschaft muss immer selektieren, kann nur manches herausnehmen, muss vieles weglassen. Also so gesehen bleibt es immer eingeschränkt. Kann nie alles erfassen. Und ein anderes sehr gravierendes Problem ist noch das, dass es in der Erfahrungswissenschaft immer ein Spannungsverhältnis geben muss zwischen den Beobachtungen, dem, was faktisch auch in methodischer Weise beobachtet werden kann, und dem, was diesen Beobachtungen theoretisch als Grund noch vorausgesetzt wird. Was die Theorie an Gründen heranzieht. Hier gibt es immer eine Spannung, weil nämlich die Gründe, die Kräfte und ihre Gesetzmäßigkeiten nicht beobachtbar sind. Und auch nicht im strengsten Experiment beobachtbar sind. Sie werden immerhin zugedacht, aber sie lassen sich als solche nicht verifizieren. Wir können noch so viele Experimente machen, es wird sich immer wieder nur Auswirkungen, werden sich Auswirkungen zeigen, aber nie die Gründe als solche. Die Schwerkraft, wenn wir sie annehmen, lässt sich nicht wahrnehmen. Wir setzen sie an, wir erklären vieles damit, aber wir können nicht beweisen, dass das, was hier vorgeht, wirklich auf die Schwerkraft zurückzuführen ist. Wir wissen nicht, was der Grund ist. Es lässt sich empirisch nicht erkennen. Das ist unmöglich. Eben weil Denken und Wahrnehmung einander begrenzende Funktionen unserer Erkenntnisse sind. Und nicht in eins übergehen können. Wir können das, was wir darüber hinaus, über die Wahrnehmung hinaus denken, das können wir in der Wahrnehmung nicht vorgehen. Diese Gründe. Das heißt, es ist überhaupt keine Theorie verifizierbar. Die Theorie beschäftigt sich ja mit diesen Gründen und die Gründe sind nicht ausweisbar. Und weil wir daher nicht wissen, warum etwas passiert, wenn wir eben die Gründe nicht kennen, deshalb können wir auch nie mit Sicherheit prognostizieren, was in Zukunft rauskommen wird. Wir können uns nur verlassen auf das, was wir bisher beobachtet haben, die bisherige Regelmäßigkeit, die sich gezeigt hat, auf die können wir uns stützen, aber wir können nie sicher sein, dass es in derselben Weise weitergeht, weil wir keinen Einblick in die Gründe haben. Das ist auch der Unterschied der empirischen Induktion von der mathematischen Induktion. In der Mathematik kann man mit Schärfe auf die Folgerungen, also kann man die Folgerungen ableiten aus den bisherigen, aber in der Erfahrung ist es nie sicher. In Zukunft kann es ganz anders kommen. Sodass sich also die Erfahrungswissenschaft mit der beobachtbaren Oberfläche begnügen muss, einerseits. Das ist ja nie das wirkliche Ding oder die Erfahrungsgegenstände selber, sondern es ist nur die Oberfläche, die sich zeigt, sinnlich. Und dazu eben nur noch die Brauchbarkeit der Theorien anhand gewisser Regelmäßigkeiten, die sich bisher eingestellt haben, heranziehen kann. Mehr kann sie nicht erreichen. Theorien haben bisher so und so funktioniert, ganz gut funktioniert. Was wirklich dahinter steht, wissen wir nicht und wir wissen auch nicht, warum sie funktioniert haben. Das ist das Einzige, was uns zugänglich ist. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit können wir Regelmäßigkeiten vorhersagen. Aber so ist doch die Methode sehr beschränkt. Und es ist keine Annäherung der Erkenntnis an die Wirklichkeit selber, also keine echte Wahrheit, die hier eintreten könnte, sondern es ist im Grunde genommen ein unendliches Ausprobieren von Hypothesen. Natürlich immer noch viel besser als in den sogenannten Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften. Da haben wir die Diskrepanz zwischen dem, was sich faktisch vorfindet, die Tatsachen, die wir mehr oder weniger gut erfassen können, und dann die Deutungen dieser Tatsachen, die immer von einem subjektiven Ermessen ausgehen. Die Deutungen, die sich auch dann nicht experimentell überprüfen lassen, wie in der Erfahrungswissenschaft, sondern eben nur anhand einer möglichst kohärenten Einheit der Interpretation zu überprüfen sind. Aber es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, diese Einheit herzustellen. Es geht ja hier von vornherein nicht darum, aus bestimmten beobachtbaren Wirkungen jetzt allgemeine Gesetze zu folgern, sondern es geht darum, aus sinnhaften Äußerungen rückzuschließen auf die geistigen Grundlagen und die Sichtweisen, die dahinter gestanden sind. Das, was hier dahinter steht, zeigt sich nie unmittelbar, sondern immer nur über seine Äußerungen, ähnliche Problematik wie auch in der Erfahrungswissenschaft selber, aber diese Äußerungen werden interpretiert selber immer von einer subjektiven Sichtweise. Und das ist auch notwendig, wir müssen mit einem Vorverständnis an diese Äußerungen herangehen, wir müssen diese Äußerungen als sinnhafte Äußerungen einer geistigen Substanz oder eines geistigen Wesens einsehen können, weil wir selbst ein solches sind. Also wir brauchen dieses Vorverständnis, Aber zugleich belastet dieses Vorverständnis auch jeweils die Interpretation. Ist notwendig, damit wir überhaupt adäquat deuten können und sagen, dahinter steckt eine Absicht, ein Gedanke oder ein Ziel, nicht? Aber wir interpretieren es dann auch gemäß unseren eigenen Interessen und Vorstellungen. Und das kann zwar geändert werden, es kann unser Vorverständnis zu einem Verständnis werden, aber das bleibt immer auch in Differenz zu dem, was wirklich dahinter steht. Also die Spannung hier und die Subjektivität, die Perspektivität aus einer bestimmten Richtung lässt sich nicht beseitigen. Um noch kurz ein Wort zu den Formalwissenschaften zu sagen, also Mathematik und Logik, hier ist der Inhalt zwar ziemlich eindeutig bestimmbar, wird ja auch selbst gemacht vom Denken, man kann sich geometrische Figuren ausdenken und die dann auch darstellen entsprechend, aber auch diese Methode stößt natürlich an Grenzen. Die sind zusammenzufassen in den Problemen der Antinomien zum Beispiel, also dass sich Aussagen auf sich selbst beziehen und dann in Widersprüche führen, oder eben auch das Problem der Unvollständigkeit. Es gibt in jedem solchen Formalsystem Sätze, die sich in ihm nicht beweisen lassen, und das Problem des Beweises der Widerspruchsfreiheit des ganzen Systems. Also das sind die letzten zwei Probleme, die Gödel mit seinen Unvollständigkeitssätzen entwickelt hat. Es bleibt immer etwas draußen, von dem her dann das System erst seine Konstitution erhält. Und das, was draußen ist, ist nämlich eigentlich das Denken, das lässt sich im System, in diesen formalen Inhalten, nie ganz einholen. Darum bleibt immer eine Grenze bestehen. Das ist also im Rahmen der Formalwissenschaften ein Grenzproblem, ein Grundlagenproblem, wie sie sich selbst fungieren könnte. Und dazu kommt jetzt noch prinzipiell dieser Gegensatz oder diese Unterscheidung zwischen Formal- und Realwissenschaft. In der Formalwissenschaft haben wir eine relative Stringenz, jedenfalls im Rahmen des Systems, dafür haben wir keinen Objektbezug. Das Denken hat sich in die Formalität zurückgezogen. Ist auch hier ein eingeschränkter Bereich. Umgekehrt, wenn wir einen Objektbezug gelten lassen, wenn wir also eine Realwissenschaft betreiben, dann fehlt uns diese Stringenz, die die Formalwissenschaft hat. Das ist nicht einzuhalten. Also wenn wir solche Gesetzmäßigkeiten logischer, mathematischer Art auf die Gegenstände projizieren, dann werden sie unscharf. Dann sind sie, wie wir schon vorher gesagt haben, nie konsequent zu prognostizieren. Dann kommen wir in die Problematik der Erfahrungswissenschaften oder eben auch der Kulturwissenschaften hinein. Es sind aber nicht nur die Gebiete der Wissenschaften, also die Wissenschaften selber, die hier in ihrer Begrenztheit klar werden, sondern wir können sagen, dass prinzipiell auf jedem Gebiet des menschlichen Daseins sich die Endlichkeit einstellt, die Begrenztheit einstellt und immer wieder versucht wird, sie zu überwinden. In jeder Art unserer Situation sind wir mit Endlichkeit konfrontiert und versuchen wir sie zu bewältigen, können sie aber keinesfalls beseitigen. Es ist unmöglich und das lässt sich auch einsehen, jeweils, dass wir die Endlichkeit als solche nicht überwinden können. Und wir stecken mittendrin. Mit unserem gesamten Leben. Und das kann uns eben auch jederzeit bewusst werden. Die Tiere hingegen leben und erleben diese Endlichkeit unmittelbar und sind sie einfach. Sie stellen nicht die Frage, ob sie endlich sind, welches Problem hinter dieser Endlichkeit steht. Sie agieren einfach in dieser Endlichkeit. Aber wir sind Tiere, die sich selbst wissen. Die von ihrem Körper wissen und die von ihrem Wissen wissen. Und die daher auch von dieser gesamten Endlichkeit wissen, sowohl von der eigenen als auch von der Endlichkeit der Gegenstände und sonstiger Bestimmtheiten. Also uns kann die Endlichkeit überall explizit zum Problem werden, weil sie überall vorhanden ist. Also ob das jetzt Alltagspraxis ist oder Wissenschaft oder Gesellschaft oder was immer, ne? Wir sind überall mit der Endlichkeit konfrontiert. Und wenn wir dann Versuche heranziehen, die diese Endlichkeit in überhöhter Weise handhabbar machen sollen, wie zum Beispiel Mythos, Religion oder auch säkulare Ideologien, ne, oder auch die Kunst, dann bleiben die selber wieder endlich. Nicht? Sind selber wieder bedingt von irgendwelchen historischen oder gesellschaftlichen Umständen und sind als solche auch selbst wieder Gegenstand für Einzelwissenschaften. Ne? Bitte, ja.
Eine Frage wäre, Gegenzug die Unendlichkeit, woher was damit haben?
Es halt so, ich verstehe so schlecht.
Sie müssen die Begriff der Unendlichkeit, wo er entstehen hat.
Also
wie gesagt,
dann
hat er selber
und ja,
kennt
ja,
seine
ja, das müssen wir jetzt einmal als Faktum hinnehmen. Ne? Das ist aber offensichtlich. Er hat ihn prinzipiell einmal aus der Problematik der Endlichkeit selbst. Ja? Weil die Endlichkeit selber unendlich ist. Deswegen. Also einfach indem wir einsehen, dass die Endlichkeit über sich hinaus immer wieder nur Endliches hat und davon aber abhängig ist, ne? Jedes Bestimmte, jedes Endliche, kommen wir in diese Problematik hinein. Ein unendlicher Re- oder Progress. Ja? Also wir haben es hier immer wieder mit Endlichkeit zu tun. Mit dieser gesamten Endlichkeit beschäftigt sich die Philosophie. Ja? Das kann man keiner Einzelwissenschaft zumuten und es wird auch keine Einzelwissenschaft sich damit in der Weise auseinandersetzen. Ja? Sondern wenn wir mal die Endlichkeit als Totalproblem einsehen, dann ist das nur mehr eine Sache der Philosophie. Also die Endlichkeit auf all ihren Ebenen, die sich gegenseitig durchdringen und voneinander abhängig sind. Nicht? Also diese unendliche Endlichkeit stellt heraus, dass jedes Endliche wieder von anderem Endlichen abhängig ist. Ja? Und dass es hier eigentlich kein Ende gibt. Und dass damit aber natürlich auch, das ist jetzt der nächste Schritt, die ganze Endlichkeit als solche fraglich wird. Ja? Denn wenn jetzt dieser Regress wirklich kein Ende hat, wenn die Endlichkeit wirklich unendlich ist, wenn jedes Endliche unendlich bedingt ist, ja, und alles immer nur bedingt ist, dann ist die Frage, wie kann denn so etwas überhaupt sein? Ja? Es gibt ja keinen Grund, der die Endlichkeit ermöglicht, wenn alles nur endlich ist. Wir stehen also vor der Frage, wieso gibt es überhaupt das Endliche? Ja? Gerade weil es unendlich ist. Wir können zwar vor jedem Einzelnen sagen, das hat seinen Grund, das ist durch dieses und jenes bedingt, ja? Aber die Gründe sind selber wieder begründungsbedürftig, verweisen wieder auf etwas anderes. Ja? Und wir kommen nie zu einem echten Grund, der das Ganze trägt, sondern immer wieder nur zu etwas, das einen Grund braucht. Aber nicht Grund ist oder nur in sehr beschränkter Weise Grund ist, wenn es selber schon begründet wurde. Ja?
Ja? Ja, der Mensch braucht die Endlichkeit, um erkennen zu können.
Ja, ja, auch.
Um die Endlichkeit zurecht gemacht.
Ja, ja.
Und vorher schon mal mit uns ähnliche Kraft.
Ja, ja. Ja, aber das ist jetzt nur eine Bestätigung dessen, was ich sage. Ne? Die Erkenntnis gehört mit in diesen Bereich des Endlichen hinein, anscheinend. Ne? Jedenfalls so, wie man es bisher geschildert hat. In Bezug auf die äußeren Gegenstände und auf diese Wissenschaften, die Einzelwissenschaften, die wir genannt haben. Da ist überall Endlichkeit mit dabei. Also wir kommen mit diesen Wissenschaften auch über die Endlichkeit nicht hinaus. Und wenn wir dieses Problem einsehen, dass die Endlichkeit sich ja nicht selbst begründen kann, sondern immer nur über sich hinaus weist, dann stehen wir wirklich vor der Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Von der Endlichkeit selbst her dürfte es eigentlich gar nichts geben. Trotzdem ist sie. Ja? Das ist eine erstaunliche Sache. Aber trotzdem gibt es ja nichts Gewisseres, als dass es die Endlichkeit gibt. Ja? Weil selbst wenn wir jetzt sagen, die Gegenstände außer uns, das sind nur Träume und die anderen Menschen hier, die ganze Situation jetzt, das stellen wir uns nur vor, das ist Halluzination, das sind nur unsere Bewusstseinsinhalte, die gibt es gar nicht wirklich außer uns, dann gibt es zumindest diese Vorstellungen in uns. Und die sind offensichtlich endlich und führen genau in dieselbe Problematik hinein.
Also es kommt nicht darauf an, ob wir jetzt nur von Vorstellungen sprechen oder von wirklichen Gegenständen, auch außerhalb der Vorstellungen. Diese unendliche Endlichkeit zeigt sich da wie dort. Ja? Alles das, was ich Ihnen vorher präsentiert habe, können Sie auch geträumt haben, es wird aber zu seinem Ergebnis führen. Ja? Die unendliche Endlichkeit. Ja? Also müssen wir aus dieser Sachlage jetzt die Konsequenz ziehen. Und die Konsequenz heißt, wenn es Endliches gibt und weil es Endliches gibt, daher muss es auch Absolutes geben. Ja? Wenn es nur Endliches gäbe, dann dürfte es nichts Endliches geben. Weil es das Endliche aber gibt und nichts ist gewisser als das, ja? Daher muss es auch Absolutes geben. Ja? Das ist ein Schluss, der nicht abzuweisen ist. Meines Erachtens ein völlig zwingender Schluss. Ja? Aber ich möchte Sie gleich in bestimmter Hinsicht warnen gegenüber diesem Schluss. Er ist keinesfalls irgendeine Lösung. Ja? Und er ist auch schon gar nicht ein Gottesbeweis, ja? Wenn Sie das jetzt annehmen. Sondern er ist einfach nur eine Problemstellung. Ja? Er ist kein Gottesbeweis deshalb, weil Gott selber nur eine Alltagsvorstellung ist, also in irgendeiner Weise personal bestimmtes geistiges Wesen, eine Vorstellung, die die Menschen produziert haben und die in die Endlichkeit hineingehört. Ja? Also sollten wir auf keinen Fall sagen, dieser Schluss von der Endlichkeit aufs Absolute sei ein Gottesbeweis. Ja? Der Schluss ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er überhaupt nichts darüber aussagt, was denn dieses Absolute ist. Er nennt keinerlei Bestimmungen. Zumal wir ja bisher auch Bestimmungen nur im Rahmen der Endlichkeit kennengelernt haben. Die würden ja sofort wieder auf der Ebene, wo wir jetzt stehen, sofort wieder zur Endlichkeit zurückfallen lassen, den Gott oder das Absolute. Also, wir müssen völlig offen lassen, was dieses Absolute ist. Es geht nur darum, dass überhaupt Absolutes sein muss. Weil sonst das Endliche nicht sein könnte. Das ist einfach nur die Konsequenz aus dem Faktum der unendlichen Endlichkeit. Wir könnten also diese unendliche Endlichkeit nicht verstehen, wenn wir sie nicht auf einen Grund beziehen würden, der selber nicht mehr von der Endlichkeit tangiert ist. Der von ihr nicht beeinträchtigt wird, sondern der seine Absolutheit bewahren kann. Nur von dort her ist überhaupt Endlichkeit verstehbar. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt genau wissen, was dieses Absolute ist, oder wissen wollen, sondern wir sollen die Endlichkeit so weit verstehen von diesem Grund her, dass wir uns in ihr sinnvoll bewegen können. Ja? Um das geht es in erster Linie. Wie sollen wir mit der Endlichkeit umgehen? Die Endlichkeit selber relativiert sich ununterbrochen. Wir können sagen, vom Grund her müssten wir versuchen zu zeigen, wie wir damit umgehen sollen. Wie wir uns in sie einordnen sollen. Deshalb sollten wir den Grund der Endlichkeit erforschen.
Ja? Warum dürfte es nichts geben, wenn es
Weil das Endliche, jedes Endliche bedingt ist durch anderes. Ja? Begründungsbedürftig ist. Nicht selbst von sich aus sein kann, etwas anderes braucht. Aber dieses andere selbst wieder ein solches Endliches ist. Ja? Das wieder ein anderes braucht.
Also die Unendlichkeit der Endlichkeit.
Ja, genau. Das ist also, wenn wir sagen, unendliche Endlichkeit, heißt das mit anderen Worten, wir kommen nie zu einem zureichenden Grund. Ja? Sondern immer nur zu endlichen Gründen, die selbst wieder einen Grund brauchen. Und wenn dann nie einer kommt, ja, der das Ganze tragen kann, der das Ganze anstoßen kann, von woher das Endliche einmal beginnt zu sein, ja, wenn es sowas prinzipiell nicht gibt, dann dürfte es gar nichts Endliches geben.
Aber ist das jetzt nicht nur auch wieder zu denken, dass wir immer
ja, ja, freilich. Ich meine, es ist im Denken und im Tun. Ne? Wir bewältigen immer irgendwie die Endlichkeit und wir suchen immer irgendwelche Gründe für das, was wir gerade tun oder was wir erkennen wollen. Ne?
Aber natürlich in unserem Denken. Ja, wo sonst? In der Erfahrung haben wir schon gesehen, diese sehr begrenzte Art von Erkenntnis, werden wir das Problem nicht lösen. Wir werden nicht einmal wirklich konsequent darauf stoßen können. Ne? Wir stoßen ja auf das Problem auch nur in unserem Denken. Aber das hat es in sich, dieses Denken. Ne? Das sollte man nicht zu sehr unterschätzen. Ne?
Ich verstehe nicht genau, warum es zwingend notwendig ist, dass es da nichts gäbe. Also wenn es alles immer noch im
Na schauen Sie, wir gehen ja schon davon aus, dass es etwas gibt. Ne? Das können Sie eigentlich gar nicht weglassen. Aber wir kommen drauf, dass das, was es gibt, eigentlich in sich völlig problematisch ist. Weil das Faktum bleibt bestehen, wenn es nichts gäbe, hätte man das Problem gar nicht. Ne? Das Problem der Endlichkeit auch gar nicht. Aber wenn wir diese Endlichkeit jetzt ernst nehmen, dann stellt sich heraus, dass jedes solche Endliche entsteht und wieder vergeht, kein eigentliches Sein hat, ne? Und daher abhängig ist von etwas anderem. Und jedes ist abhängig. Sie können jetzt gleich die gesamte Endlichkeit zusammenfassen, ne? Und sagen, die ganze Endlichkeit wäre abhängig von etwas anderem. Sonst ist sie nicht. Der unendliche Fortgang ist eigentlich nur eine Illustration. Ne? Weil Sie können begrifflich die ganze unendliche Endlichkeit in eins zusammenfassen. Und Sie können sagen, in dieser unendlichen Endlichkeit gibt es keinen zureichenden Grund. Ja? Und daher steht das Faktum, dass es trotzdem die Endlichkeit gibt, im Gegensatz zu dieser Unbegründetheit des Endlichen in sich. Ja? Das sind gerade die zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir das Faktum, dass es die Endlichkeit gibt, und auf der anderen Seite stellt sich heraus, sie dürfte nicht sein, dass er sie nicht begründen kann. Sie braucht noch einen Grund. Ja?
Kann nicht in sich selbst begründet sein.
Ja, genau. Weil in sich selbst begründet sein heißt immer nur von einem zum anderen weitergehen und nie zu einem Grund kommen. Ja? Unendliche Endlichkeit kann es auch übersetzen, nie zum Grund kommen. Ja? Es ist unmöglich, auf der Ebene einen Grund zu finden. Zureichenden Grund. Ja? Immer nur endliche Gründe, die selber einen Grund brauchen.
Ich hätte noch
bitte, ja?
Bezüglich der Endlichkeit und der Endlichkeit. Ist es wie ein negativer ontologischer Beweis, weil Sie sagen, aus der Endlichkeit müssen notwendigerweise die Unendlichkeit folgen?
Nein, Sie müssen jetzt aufpassen. Der Terminus Unendlichkeit ist gefährlich. Unendlich ist das Endliche selber. Ja? Unendlich heißt nicht absolut. Ich verwende es nicht so. Manchmal in der Tradition wird es so verwendet, das finde ich etwas unscharf. Ne? Weil die Unendlichkeit ist die Endlichkeit selbst, die immer wieder über sich hinausweist und nicht an ein Ende kommt. Nicht zu einem Grund kommt. Die Unendlichkeit des Endlichen ist also ein Mangel. Nicht eine Vollkommenheit. Ne? Es ist ein Mangel, dass die Endlichkeit sich nicht selber begründen kann, beziehungsweise dass sie nicht zu einem Grund hinführen kann. Ja? Also das, was wir suchen und worauf der Schluss geht, ist nicht die Unendlichkeit, sondern ist das Absolute. Es muss ein Absolutes sein, ja? Vom Terminus her abgelöst vom Endlichen, unabhängig vom Endlichen. Ja? Jetzt braucht man nur eine Negation. Ja? Aber prinzipiell muss es so etwas geben, weil es Endliches gibt, weil es die ganze unendliche Endlichkeit gibt. Ne?
Und dieses Absolute, ist das wieder
wirklich eine Wege oder ein Ding? Ja, ich sag gerade, das lassen wir völlig offen. Der Schluss ist jetzt einmal nur auf das bloße Das dieses absoluten Wege. Ja? Ja, und was das ist, keine Ahnung. Ja? Das soll uns dann weiter treiben. Ne? Aber zuerst einmal das bloße Das. Darum war nicht sehen, das als einen Gottesbeweis anzusehen. Ne? Weil Gott ist schon ganz bestimmte Vorstellung. Ja, bitte.
Also ich habe die Frage, inwiefern das Absolute, wenn wir das denken, inwiefern ist das relevant, wenn wir es nicht bestimmen können,
ja.
Weil es das Absolute ist.
Ja.
Sozusagen, wieso brauchen wir das Absolute,
ja,
wenn wir so denken? Und auch die Frage dann sozusagen, wieso legen wir den Aspekt auf die Endlichkeit der Dinge und nicht auf die Prozesshaftigkeit der Dinge?
Das ist nicht voneinander zu trennen.
Aber
die Endlichkeit und Prozesshaftigkeit.
Das heißt, unser Aspekt ist ja, dass wir von konkreten Dingen ausgehen, die enden,
ja,
und aus ihnen entsteht was Neues. Ja, ja. Aber der Aspekt wesentlich ist ja, dass es endet. Und ja. Ich würde sagen, es endet nicht, sondern es wird.
Ja, Sie haben schon recht. Es wird, okay, aber es ist nicht verständlich, warum es überhaupt werden kann, warum es überhaupt weitergeht. Genauso unverständlich, wie das es jetzt ist. Natürlich geht es weiter, aber das ändert nichts an der Problemsituation.
Aber das Absolute?
Das Absolute, darauf möchte ich noch zu sprechen kommen, das wird noch das weitere Thema sein. Was wir mit diesem unbestimmten Absoluten anfangen sollen. Mit diesem völlig unklaren Etwas. Da komme ich noch ausführlich dazu, was das bringt. Gut. Ja, die Problematik des Endlichen ist prinzipiell immer da. Das kann aber sein, dass wir sie in ihrer Konkretion, in der wir jetzt unmittelbar darauf stoßen, gar nicht so weit verfolgen und überhaupt nicht daran denken, dass das letztlich bis zu einer Einforderung des Absoluten führen würde. Also es muss uns nicht jederzeit diese Problematik bewusst werden. Wir können auch im beschränkten Rahmen dann mit endlichen Zusammenhängen herumraufen. Aber trotzdem ist es so, dass wir in unserer Praxis immer wieder und fast ununterbrochen an irgendwelche Begründungsketten stoßen. Ganz gleich, ob wir irgendwas erkennen oder ob wir irgendetwas tun wollen. Es gibt überall Vorschriften, es gibt Regelungen, wie wir uns verhalten sollen. Ununterbrochen wird irgendetwas vorschriftsmäßig auf Gründe zurückgeführt, an die wir ununterbrochen auch stoßen. Und diese Begründungsketten beanspruchen, unsere Theorie und Praxis zu lenken. Ja? Prinzipiell werden wir da in bestimmte Bahnen gelenkt, sowohl in theoretischer wie praktischer Hinsicht. Und wir sollten uns jetzt aber auch bewusst machen, dass diese Begründungsketten sehr oft oder fast immer eigentlich aufgehängt und verankert sind in irgendwelchen Interessen, sei es von Einzelpersonen, sei es von Gruppen, sei es von Institutionen. Ja? Und dass diese Begründung der Begründungsketten selbst wieder höchst begründungsbedürftig ist. Ja? Also ohne solches Begründen kommen wir nicht aus. Wir müssen in der Welt Begründungszusammenhänge heranziehen, um uns auch in ihr praktisch verhalten zu können, um mit den Gegenständen umgehen zu können, um mit anderen Menschen umgehen zu können. Nicht? Aber dass wir genau so und so damit umgehen sollen, das ist, wenn wir es genau untersuchen, nicht ausgewiesen. Sondern führt selbst wieder zu Bedingtheiten, denen wir auf den Grund gehen müssten. Ja? Und die Endlichkeit, die uns hier überall umgibt, könnten wir, wenn wir sie genauer auf ihre Begründung hin, auf ihre angebliche Begründung hin untersuchen, als unbegründet durchschauen. Die Endliche kann uns jederzeit enttäuschen. Wir kommen drauf, das ist eine Täuschung, dass hier verbindliche Gründe vorliegen. Und vor allem im menschlichen Zusammenleben, wo es so viele Regelungen, Vorschriften, Normen, Gesetze gibt, nicht, die von Menschen für Menschen gemacht sind, sollten wir wach sein und drauf kommen, dass das alles nicht wirklich verbindlich ist. Und wenn wir mal so weit sind, dann könnten wir uns auf die Suche machen, was ist denn der echte Grund aller dieser Endlichkeit? Was ist der zureichende Grund von Praxis, Gesellschaft, Geschichte, Natur, überhaupt von allem Endlichen, auf das wir stoßen. Nicht? Und wenn wir zu dieser Frage kommen und diese Frage methodisch beantworten wollen, dann sind wir klarerweise auf die Philosophie verwiesen. Ja? Wer sonst sollte eine solche Frage zu beantworten versuchen? Ja? Das Problem könnte dann natürlich sein, dass die zeitgeistigen Vertreter der Philosophie kein Interesse für solche Fragen haben. Es ist ja höchst unmodern, solche Fragen zu stellen. Man ist von vornherein abgestempelt und man ist durch. Aber wenn wir einmal diese Ignoranz oder auch den Widerstand des Zeitgeistes als philosophisch unerheblich beiseite lassen, ne, dann bleiben nur noch zwei Bedenken, die wir erheben könnten gegen diesen Versuch. Ne. Der eine Einwand ist der, vielleicht gibt es überhaupt kein Absolutes. Ne. Dann ist es sinnlos, es zu suchen. Und gegen diesen Einwand habe ich vorher meinen Schluss gebracht. Ne. Wenn wir die Endlichkeit korrekt durchschauen, dann ist es ganz klar, dass es Absolutes geben muss. Ja? Aber dieser Schluss ist nicht mehr oder weniger, nicht mehr und nicht weniger als der Ausweis eines Das. Ja? Er sagt überhaupt nichts, was es ist, dieses Absolute. Aber er ist eben dadurch trotzdem eine Rechtfertigung für den Versuch, dieses Absolute zu bestimmen. Ja? Es geht nicht ins Leere, wenn wir diesen Versuch unternehmen. Es ist nicht sinnlos, denn Absolutes muss es prinzipiell geben. Daher hat es auch Sinn, dass die Philosophie sich darauf auf die Suche macht, dieses Absolute zu bestimmen. Das ist das eine Bedenken. Das andere Bedenken, das wir korrekterweise erheben könnten, ist das, dass die menschliche Erkenntnis selbst ja natürlich total in diese unendliche Endlichkeit hineingehört. Ne? Und dass die vielleicht durch eine solche Aufgabe prinzipiell überfordert ist. Ne? Wenn wir die Endlichkeit unseres Erkennens, Wahrnehmung, Denken, Erfahrung, ne, Formalkonstruktionen und so weiter, wenn wir das alles zur Kenntnis nehmen, dann ist die Frage, wie sollen wir denn überhaupt über diese Endlichkeit hinauskommen? Ne? Das ist also eine sehr berechtigte Frage, aber es ist andererseits auch klar, dass die Unmöglichkeit, diese Aufgabe einzulösen, auch erst bewiesen werden müsste. Man müsste zeigen, es ist den Menschen unmöglich, ein Absolutes in irgendeiner Weise zu bestimmen. Und wenn das bewiesen ist, dann kann man natürlich sagen, vergeblich nur nach einem Absoluten zu suchen. Nur ist es halt auch so, dass man diesen Beweis der Unmöglichkeit am besten dadurch herbeiführt, dass man es versucht. Ja? Ja, dass man versucht, das Absolute zu bestimmen, und dann stellt sich heraus, es geht nicht. Ja, bitte. Ja, das scheint bis jetzt so. Ja? Das scheint bis jetzt so. Das ist auch eins von den Problemen. Ja? Und das wird sich auch dann im Laufe des Semesters zeigen, dass das auch der echte Einwand ist. Ja? Trotzdem stehen wir vor dem Faktum, es muss Absolutes geben. Ne? Und wenn andere es so und so nicht eingelöst haben, dann müssen wir schauen, dass wir es besser machen. Ne? Die einzige Folgerung daraus. Denn das Scheitern in der Vergangenheit, in der Tradition der Philosophie, ist kein Beweis dafür, dass es nicht gelingen kann. Schon gar dann, wenn wir vielleicht auch draufkommen können, was die Fehler in der Tradition waren. Ne? Woran es gescheitert ist. Dann können wir vielleicht andere Schritte machen und versuchen es doch zu erreichen. Ja? Also das ist die eine Seite. Man könnte sagen, unser Denken ist zwar endlich, aber es müsste eben auch erst bewiesen werden, dass es nicht über diese Endlichkeit hinaus kann. Ja? Und zudem noch einmal die Einschränkung, wir brauchen das Absolute ja nicht schlecht hinerkennen, sondern nur so weit, dass es eben für unsere Praxis eine Orientierung liefern kann, ne, dass es uns Maß und Ziel setzen kann. Aber meines Erachtens gibt es auch andere Hoffnungspunkte. Ne? Nämlich der erste Hoffnungspunkt ist schon der, dass wir überhaupt in der Lage sind, über die Endlichkeit hinauszudenken und überhaupt nur das Problem zu formulieren. Ne? Dass wir also einen Begriff von Absolutheit dem Endlichen gegenüberstellen. Warum ist das überhaupt möglich? Ne? Das heißt schon, wir müssten auch über das Endliche in irgendeiner Weise hinausreichen. Wobei noch gar nicht klar ist, wie. Ne? Und wir müssen sogar diesen Schluss über das Endliche hinaus machen, wenn wir die Endlichkeit richtig verstehen. Ne? Das Denken zwingt uns geradezu dazu, diese Dimension noch vorauszusetzen. Ne? Das heißt, das Denken hat in sich eine Tendenz zum Absoluten. Vom Denken her kommen wir auf diesen Begriff. Ne? Und wenn es diese Tendenz zum Absoluten hat, dann müsste es auch eine immanente Absolutheit haben, das Denken. Ja? Diese immanente Absolutheit ist die, dass es sich auf schlechthin gültige Wahrheit ausrichten muss. Der Anspruch des Denkens, das versucht, über das Endliche hinaus das Absolute zu bestimmen, ist der der schlechthin gültigen Wahrheit. Und das ist selbst wieder ein absoluter Anspruch im Rahmen des Denkens. Ja? Im Denken selber, im Gedankengang soll bei jedem Schritt klar sein, dass es nicht anders sein kann. Ja? Das ist die Anforderung, vor der dieses Denken steht. Und daher muss dieses Denken sich auch immer wieder selbst kritisieren. Denn wer sonst kann die Abweichung von diesem Anspruch auf Wahrheit verbessern und ändern, als dieses Denken selber. Ja? Es muss also permanente Selbstkritik üben, nicht nur in der einzelnen Person, ja, da auch natürlich, aber auch zwischen den Personen, dass man sich gegenseitig kritisiert bei diesem Versuch und natürlich auch über die Epochen hinweg, in die Vergangenheit hinein. Ja? Und das ist auch der eigentliche Sinn der Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte. Dass die Versuche, die dort gemacht wurden in diese Richtung, von uns kritisiert werden, dann wird feststellen, was daran mangelhaft war und daher neue Versuche unternehmen können. Ja, ich bin jetzt nicht ganz fertig geworden, aber die Zeit ist vorerst einmal abgelaufen. Ich mache dann nächstes Mal weiter. Ja, danke für euch.